Ja, wir sind wieder beim Podcasten, ne? Und es ist weiterhin Tech Week, was man daran sieht, dass wir im selben Raum sind wie vorher. Genau, Tech Week, da nehmen wir uns ja mal eine Woche und fahren irgendwo alle mal hin und arbeiten an so spannenden Themen. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich den neuen mal da habe. Und er mir auch gleich von einem spannenden Thema erzählen kann. Und vielleicht willst du dich einfach mal so selber vorstellen.
Jo, sehr gerne. Ich bin Johannes, ich bin der Neue. Das wollte ich immer schon mal sagen.
Seit du mir die Krone abgenommen hast. Ja, ja, ja.
Genau. Ja, ich bin seit jetzt mittlerweile einem Dreivierteljahr bei Pengotronics. Ich bin im Kernel-Team unterwegs. Und als eine meiner Schwerpunktthemen habe ich eben alles, was mit Netzwerk zu tun hat und ganz speziell, was mit Netzwerk und deterministischem Netzwerk zu tun hat, was mit Zeitsynchronisation zu tun hat. Und genau das habe ich halt auch in meinen vorherigen Jobs gemacht. Das ist jetzt, fing ungefähr vor 10 Jahren an. Da habe ich zuerst im Audiobereich gearbeitet, also für so große Beschallungsanlagen haben wir da Geräte gebaut. Da war ich Principal Engineer und habe da so ein Gerätchen gebaut, in das man Audiodaten reinstecken kann und die werden dann übers Netzwerk an eine entfernte Stelle, zum Beispiel in so ein Mischpult rein, transportiert und fallen dann wieder in ein Netzwerk und dann zum Beispiel in so einen großen Verstärker, der dann irgendwie bei Wacken macht, dass halt ja die Hosenbeine flattern und so. Und genau, nachdem ich da dann aufgehört hatte, war ich bei einem Hersteller für Industriesteuertechnik und mobile Steuertechnik. Und auch da habe ich mich eben ganz viel um Netzwerkthemen gekümmert. Also da bewegt sich dann halt irgendwie nicht die Pappe in einem Lautsprecher, um Audio zu machen, sondern da bewegt sich dann ja so ein Motor, um halt so Industriemaschinen durch die Gegend zu fahren. Und ja, da will man halt auch irgendwie viel Determinismus machen. Deswegen war das dann für mich gar nicht so der große Wechsel. Und jetzt mache ich, dass ich eben mit Linux Dinge deterministisch, also Daten deterministisch durch Netzwerke bewegen.
Vorher war das ja, also mitunter Linux, mitunter Realtime-Betriebssystem-Kram wahrscheinlich,
Genau,
ne?
das vorher, das waren diese ganzen RTOSe überwiegend, also diese Realtime Operating Systems, die halt irgendwie ziemlich low-levelig auf der Hardware laufen. Da habe ich dann halt auch irgendwie viel Treiber für entwickelt und ja, deswegen war dann der Schritt nach Linux schon nochmal ein spezieller, aber so von der Grundsache jetzt irgendwie machen, dass Hardware eben dann die Pakete richtig verschickt, richtig zeitstempelt und so weiter. Da bin ich jetzt zum Glück nicht ganz neu. Und ja, kann das jetzt halt im Linux-Kernel machen und an den entsprechenden Stellen dann anschließen.
Du hast es eingeleitet ein bisschen, noch ohne diese Wörter zu benutzen. Wir reden heute über TSN
Genau,
und PTP.
TSN, das ist die Abkürzung für Time Sensitive Networking. Das ist so ein ungefähr, ja, ich würde mal sagen, halb Meter hoher Stapel an Standards von der IEEE. Also die Leute, die die Standards geschrieben haben, wie Ethernet funktioniert, also das Netzwerk, das man so kennt, wenn es untereinander heim aus dem Plasterrouter rausfällt und in so eine Netzwerkkarte rein. Davon machen wir eigentlich fast genau das Gleiche, aber halt doch nicht ganz. Wir haben da so ein paar Spezialitäten drin, dass das halt bestimmte Eigenschaften erfüllt, worüber wir heute sicher reden werden, welche das so ganz genau sind. Und ja, PTP ist eben ein Teil davon. Also wir machen einen ganz speziellen Fall von PTP, aber PTP, das Precision Time Protocol, ist eben der Teil von TSN unter anderem, der sich darum kümmert, dass Uhrzeiten synchronisiert werden in einem Netzwerk. Also dass zwei Rechner, zwei Geräte, die in einem Netzwerk sind oder eben auch mehrere, quasi immer wissen, wie spät es eigentlich ist.
Wie spät im Sinne von, also geht es da um absolute Uhren, also so verglichen mit Atomuhr in Braunschweig? Oder ist das
Das untereinander. Das kann um absolute Zeiten gehen. Für manche Anwendungen ist das sehr, sehr wichtig. Für viele Anwendungen geht es eigentlich nur darum, dass die dasselbe Gefühl davon haben, wie schnell Zeit eigentlich vergeht. Hm. Also in vielen Fällen reicht was, das nennen wir Syntonisation. Da steckt irgendwie so Ton drin, also das quasi so Quarze, die normalerweise dafür sorgen, dass so ein Rechner Zeit messen kann. Das funktioniert halt grob so, dass ich so ein Quarzkristall, das ist halt wirklich so ein feines Plättchen an tatsächlich Quarz einfach, also Siliziumdioxid. Das geht in eine Resonanz, wenn ich da eine Spannung anlege und da eben so einen Oszillator drumherum baue und der schwingt dann in einer bestimmten Frequenz. Und diese Dinger haben halt zum einen Fertigungstoleranzen und vor allem halt so blöde Temperaturdriften. Und deswegen, wenn ich zwei Quarze und zwei Quarzschwingkreise habe, dann haben die ziemlich genau dieselbe Frequenz, aber halt nicht ganz. Und Zeitmessen tue ich eben, indem ich diese Schwingung von diesem Quarzoszillator in einen Counter, also in so einen elektronischen Zähler einfülle. Und quasi jedes Mal, wenn so eine Schwingung einmal rum ist, dann zähle ich halt um eins hoch. Und das ist meine Wall Clock Time in so einem Gerät drin. Wenn ich einschalte, fängt der Counter bei null an und zählt dann halt immer weiter hoch. Und wenn die jetzt eben nicht dieselbe Geschwindigkeit haben, weil vielleicht ist mein eines Gerät irgendwo da, wo die Sonne drauf scheint und das andere liegt halt im Keller, wo es kalt ist, oder die haben Fertigungstoleranzen oder sonstige Sachen, dann ist halt zu einem beliebigen Zeitpunkt der eine halt schon ein bisschen weiter oder hat schon ein bisschen weiter gezählt als der andere. Und für viele Anwendungen, wo ich eben dafür sorgen muss, dass zum Beispiel eine bestimmte Aktion in einer Industrieanlage zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst wird und dass der an mehreren Stellen eben ausgelöst wird, die halt wirklich zum selben Zeitpunkt sein müssen, da will ich halt, dass meine Uhren halt nicht auseinanderdriften. Und deswegen muss ich halt dafür sorgen, dass die nachgestellt werden, dass die quasi gleich schnell laufen. Und für Anwendungen, wo es nur darum geht, dass sie gleich schnell laufen, da habe ich eben diese Synchronisation. Und für manche Anwendungen will ich halt auch, dass die zum gleichen Zeitpunkt starten. Also dass wirklich, wenn die eine Uhr sagt, jetzt ist 12 Uhr mittags, dass dann die andere Uhr eben auch sagt, jetzt ist 12 Uhr mittags. Weil vielleicht habe ich gesagt, naja, zwei Motoren sollen irgendwie zum selben Zeitpunkt loslaufen und in der Anlage irgendwie ein Stück Eisen bewegen oder so. Wenn der eine halt zu früh losläuft, dann reißt halt irgendwo ein Stückchen Material ab oder so. Das kommt durchaus in der Praxis schon mal vor, wenn man das halt nicht sauber macht.
Okay, dann haben wir für PTP, also das war jetzt ja eher so der PTP-Aspekt von den beiden Dingen, über die wir reden werden, nämlich PTP und TSN, Time-Sensitive Networking. Genau. Also bei PTP geht es zum Beispiel in dem einen Fall darum, scheinbar, dass man halt ein Netz aus Geräten hat und es ist wichtig, dass die gleich schnell laufen. Mhm. Also zum Beispiel, also wir werden noch Beispiele haben, so Audio zum Beispiel. Genau. Ne? Dann hast du halt auf einer Seite ein Mikrofon, auf einer Seite einen Lautsprecher und einen Analog-Digital-Wandler, Digital-Analog-Wandler.
Genau.
Und dann müssen die halt das gleich schnell produzieren und rauspusten, weil sonst läuft halt ein Buffer voll oder leer.
Genau, also da passieren sonst auch ganz, ganz fiese andere Sachen. Wenn ich so ein Audio, das ich halt mit einer bestimmten Frequenz gesampelt habe, in einer anderen Frequenz abspiele, dann klingt das halt, wenn es zu schnell läuft, wie Mickey Mouse, oder wenn es zu langsam klingt, halt irgendwie wie, keine Ahnung, also wie so aus einem Gruselfilm. Und deswegen muss ich halt dafür sorgen, dass das auch in der gleichen Geschwindigkeit wieder abgespielt wird, in der es auch aufgenommen wurde. Und wenn ich das eben in so einem Live-Kontext mache, dann kann ich da halt irgendwie auch nicht so richtig gut die Frequenz halt von außen vorgeben. Also man kann das machen, das hat man halt früher irgendwie gemacht, indem man da ein extra Kabel hingelegt hat, auf dem halt irgendwie nur dieser Sampling-Puls irgendwie gelaufen ist, diese Sampling-Clock. Aber man möchte ja natürlich irgendwie seine ganzen Audiodaten zum Beispiel über so ein Netzwerkkabel laufen lassen. Und das funktioniert halt nicht so gut, wenn ich dann sage, naja, immer wenn so ein Audiopaket kommt, dann glaube ich, dass halt irgendwie so ein 48.000stel einer Sekunde, mit dem das halt abgetastet wird, halt rum ist. Weil zum einen kann ich halt nicht 48.000 Pakete auf so ein Netzwerk packen. Da würde halt der Rechner komplett sterben, der das empfangen soll. Das kann er nicht verarbeiten, deswegen packe ich die in größere Blöcke zusammen und muss dann schon mal irgendwie zwischen diesen Blöcken meine Clock interpolieren können. Und zum anderen habe ich halt das Problem, ich habe quasi nicht nur direkt zwei Geräte zusammengesteckt, da würde es noch funktionieren, sondern ich habe eben Switche in meinem Netzwerk, die eben Geräte sind, wo ich grob gesagt halt mehrere Netzwerkkabel reinstecke und mehrere Netzwerkgeräte miteinander verbinden kann. Und das Fiese ist halt, wenn gerade auf so einem Switchport, also einem so ein Loch, wo ich ein Kabel reinstecke, ein Paket rausgeht und es kommt ein anderes Paket auf einem anderen Port für diesen Output rein, dann muss das halt warten. Also ich kann halt immer nur ein Netzwerkpaket at a time auf einem Ausgang senden und alle anderen müssen halt warten, bis sie drankommen. Und das ist halt leider nicht deterministisch so richtig im konventionellen Ethernet. Das heißt, es kann halt sein, dass das mal länger dauert, bis ein Paket da durchgelaufen ist oder mal kürzer. Und wenn ich jetzt sagen würde, naja, so wie früher die Telefonzeitansagen oder so, beim nächsten Ton ist es 12 Uhr und ich werfe das einfach gegen so einen Netzwerkswitch, dann kann halt sein, dass das um 12 Uhr direkt weiter rausgeht und zu meinem Empfänger geht, weil ja, ist halt sonst gerade nichts los und das kann direkt weitergeleitet werden. Oder es liegt halt in einer von diesen Queues in dem Switch drin, weil halt gerade irgendjemand ein YouTube-Video guckt und da halt ein echt fettes Datenpaket gerade drin liegt. Und ja, dann geht es halt vielleicht erst um 12 Uhr und ein paar Millisekunden raus. Und dann wackelt halt meine Zeit in dem Netzwerk ganz schön, wenn ich das so mache. Und da muss man halt sich überlegen, wie man mit umgeht und darauf ist PTP halt die Antwort. Da hat man sich halt schlaue Dinge einfallen lassen.
Du bist nicht zu halten. Ich war noch beim Use Cases abstecken. Also wir haben genau diesen einen Fall. Es geht eigentlich nur darum, dass du halt mehrere Geräte hast, die eine gleiche Vorstellung von Frequenz quasi haben. Genau. Also wie schnell läuft die Zeit? Und dann auch so quasi in so einem geschlossenen Netzwerk eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich mit der ganzen Welt synchronisieren wollen, sondern in dem Netzwerk ist es wichtig, eine gleiche Frequenz zu haben.
Genau. Und man hat da dann oft irgendwie irgendeine Referenzuhr. Das kann irgendwie ein GPS-Empfänger sein oder bei der PTB in Braunschweig halt zum Beispiel ist das halt tatsächlich dann wahrscheinlich die Atomuhr dort, die halt irgendwie sehr genau immer Sekundenpulse oder was auch immer an wie präzisen und wie häufigen Zeitpulsen in das Ding reinfällt. Und diese Zeit möchte ich dann halt überall gut verteilen in diesem lokalen Netzwerk.
Und dann haben wir noch, also so als nächsten Use Case quasi noch eine Ebene obendrauf. Wir haben nicht nur dasselbe Verständnis von Frequenz quasi, sondern auch davon, von einer für sie globalen Zeit. Also alle Geräte in diesem Netzwerk haben eine gemeinsame Zeit, damit man halt Events planen kann. Wie zum Beispiel, du sagtest, stellen wir uns mal zwei Motoren in so einer Industriemaschine vor, die halt so ein bisschen interlockt sind. Mhm. Und wenn die jetzt halt, die eine ist der Meinung, es ist 500 Millisekunden später als die andere und die drehen so ineinander rein, dann geht halt irgendwas kaputt.
Genau, also das wäre so ein Beispiel für, naja, wenn die halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten losfahren, dann, ja, das ist dann nicht so geschickt. Oder wenn die halt zu unterschiedlichen Frequenzen fahren, dann fahren die halt zum Beispiel unterschiedlich schnell. Das kann halt je nach Anwendung dann auch dazu führen, dass was kaputt geht, wenn die halt zum Beispiel irgendwie so ein Gantry fahren, wo sie halt so ein Portal zum Beispiel nach vorne schieben auf zwei Gewindespindeln und die eine Spindel läuft schneller als die andere, dann drückt es halt einfach das System kaputt.
Jo, und dann obendrauf, dann könnte man eigentlich noch eine also, dass man zwei verschiedene Netzwerke hat, die dann dasselbe Verständnis von absoluter Zeit haben, indem man zum Beispiel sowas wie GPS-Zeit benutzt.
Genau, also das ist so einer der Standardfälle, dass ich da halt eine externe Zeitreferenz reinwerf und dann kann ich halt sagen, naja, ich nehme halt, das ist auch so ein Systemdesign-inhärentes Ding bei PTP. Es gibt da so einen Algorithmus, der quasi aussucht, wer hat denn die beste Clock, also wer hat die präziseste Referenzzeit. Und der darf dann halt auch allen anderen sagen, wie spät es ist. So, also kann man sich halt irgendwie vorstellen, das macht halt mehr Sinn in jetzt zum Beispiel halt der PTB, dass die Atomuhr halt die Zeitreferenz ist und halt vielleicht nicht die Taschenuhr vom Hausmeister, ja. Die der halt irgendwie vor 3 Wochen mal irgendwann mit der Hand gestellt hat nach der Kirchturmuhr im Nachbardorf. Das ist, glaube ich, irgendwie relativ einleuchtend, wenn man das halt so ein bisschen in der echten Welt anschaut. Und da steckt halt auch so ein Algorithmus dahinter, wie die verschiedenen Geräte miteinander reden und halt sagen, naja, also zum einen mein Oszillator ist halt so oder so gut. Also da gibt es halt auch verschiedene gute Arten, wie ich meine Frequenz eben erzeugen und herleiten kann. Und die auch sagen, die Uhrzeit, die mir eingestellt wurde, ist so und so präzise.
Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel halt eine Rubidium-Uhr mit GPS-Synchronisation hat oder sowas, das wäre dann gut.
Und das ist schon ganz gut, ja.
Wenn du halt einen Hiwi angestellt hast, der halt einen Knopf drückt alle Sekunde, das ist dann eher schlecht.
Genau, deswegen habe ich halt daheim auch so eine Rubidium-Uhr und kein Hiwi.
Ah, sind auch teurer. Also Hiwis in diesem Fall. Also normalerweise wären halt schlechte Uhren günstiger, deswegen man sie halt benutzt.
Genau. Und das ist halt auch ein möglicher Anwendungsfall von so PTP. Ich brauche halt nur eine gute Uhr in meinem System und die anderen Uhren kann ich dann halt quasi nachstellen. Das ist dann so ein bisschen wie in den alten Gangsterfilmen oder so. Da gibt es dann halt irgendwie den Uhrenvergleich vorher. Und dann hat halt der Chef die gute Uhr und nach dem richten sich halt alle anderen.
Okay. PTP ist ja nicht das einzige Protokoll, was auf TP endet und Zeitsynchronisation macht.
Genau, es gibt noch quasi den älteren Bruder sozusagen.
Der NTP.
Ja. Genau, das Network Time Protokoll. Das ist halt noch so ein bisschen auf größerer Ebene gedacht. Das ist halt gedacht für, ich frage halt tatsächlich über das Internet zum Beispiel jetzt halt eine Referenzuhren oder ein Referenzuhrenpool an. Das kann jetzt irgendwie die NIST sein oder das kann in Deutschland die PTB sein, die halt so einen NTP-Server betreibt und die da halt auch irgendwie eine möglichst gute Uhr reinsetzen. Und das ist halt nicht so präzise am Ende. Also das kann ich, wenn ich das lokal in einem Netzwerk betreibe, kann ich das schon auch relativ präzise bauen. Aber PTP hat halt so ein paar Tricks, die das noch präziser machen.
Willst du mal erklären, wie ungefähr so eine, also erstmal vielleicht NTP? Ich weiß überhaupt nicht, wie eine PTP-Synchronisation funktioniert, aber bei NTP habe ich eine grobe Vorstellung. Also was passiert eigentlich, wenn ich jetzt meinen Rechner habe und der startet und hat eine Netzwerkverbindung und sagt, bräuchte ich jetzt mal eigentlich eine bessere Zeit, als ich sie gerade habe?
Also wenn ich so einen PTP-Daemon laufen habe, dann wird der halt zuerst mal sich überlegen, macht es denn vielleicht Sinn, aus welchem Grund auch immer, dass ich selber vielleicht die Referenzzeit vorgebe. Das kann halt sein, dass der zum Beispiel sagt, ja, ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee, wie meine Uhrzeit ist und ich habe sonst niemand im Netzwerk, der mir das vorgibt oder ich höre halt von jemandem, der halt gerade irgendwie diesen Clockmaster macht und der hat aber eine echt schlechte Uhrzeit. Also der sagt halt irgendwie, ja, ich habe so einen Hiwi, der mir irgendwie alle Sekunde den Knopf drückt und ist halt gerade niemand da, der es besser kann. Aber ich habe halt zum Beispiel einen Quarzoszillator, deswegen bin ich halt besser. Und dann ist der Algorithmus, wenn ich weiß, ich bin besser, dann sage ich halt erstmal so, hallo, ich bin übrigens der Rechner und ich habe einen total tollen Quarzoszillator und deswegen möchte ich jetzt bitte Master werden. Und dann muss der andere halt aufhören, irgendwie seine Referenzzeit zu verschicken. Und dann darf ich anfangen, meine Referenzzeit zu verschicken. Wenn ich jetzt selber eine schlechtere Uhr habe als der andere, was meistens der Fall sein wird, dann habe ich selber natürlich die Klappe zu halten. Also ich soll dann selber nicht irgendwie auch noch einfach Dinge aufs Netz sagen. Das wäre sehr ungeschickt. Und ja, dann bekomme ich halt Pakete geschickt und in diesen Paketen stehen so Sachen drin wie Hallo Ping und dann kommt ein Paket hinterher und sagt, übrigens, das letzte Paket, das du gekriegt hast, wurde um so und so viel Uhr losgeschickt. Das macht man halt, weil bis so ein Paket durch ein Netzwerkstack durchgelaufen ist, also wenn ich jetzt so einen Daemon betreibe auf der Seite von einem Clockmaster und ich schicke jetzt ein Paket raus, das kann halt unterschiedlich lang dauern, je nachdem, was in so einem System gerade los ist. Das dauert halt mal kürzer und mal ein bisschen länger, bis so ein Paket aufs Netz geht. Und wenn ich da halt direkt schon reinschreiben würde, es ist 12 Uhr, dann geht es halt so ein bisschen nach 12 Uhr aufs Netz. Und deswegen möchte man halt schauen, dass man halt ein Paket einfach losschickt und dann idealerweise in der Netzwerk-Hardware guckt, wann ist es denn genau losgeschickt worden. Und das kann ich ja einfach hinterherreichen, das tut ja nicht weh. Und der andere schaut natürlich, um so und so viel Uhr ist es bei mir angekommen. Und dann kann ich eben zurückantworten, kann sagen, hallo, hier Pong. Und übrigens, mein Pong habe ich um so und so viel Uhr geschickt. Und das war übrigens so und so viel, nachdem ich mein Paket empfangen habe. Und ich kann halt aus diesen verschiedenen Zeitpunkten, die ich bekommen habe, ausrechnen, wie lange war denn zum Beispiel so ein Paket eigentlich im Netzwerk unterwegs. Und wenn ich das weiß, das Sync-Paket ist um so und so viel Uhr gekommen und es war so und so lang auf dem Netz unterwegs, dann weiß ich halt auch genau, das ist um Ping-Uhr geschickt worden, war so und so lang unterwegs und ist dann bei mir angekommen. Und da muss das halt genau um so viel später als Ping-Uhr gewesen sein. Also in unserem Beispiel jetzt diese 12 Uhr. So, wenn ich halt sage, das Paket war, ich nehme jetzt mal ein bisschen gebräuchlichere und größere Größenordnung, war 5 Sekunden unterwegs, bis ich das gehört habe. Und da steht halt in dem Follow-up, in der Follow-up-Message drin, das war 12 Uhr. Dann weiß ich halt, naja, der Zeitpunkt, zu dem ich das gekriegt habe, muss 12 Uhr und 5 Sekunden gewesen sein. Und dann kann ich meine interne Uhr halt so stellen, dass ich sage, ja, das war die Zeit. Und so habe ich halt mitbekommen, um wie viel Uhr oder wie viel, also welche Uhrzeit jetzt gerade ist.
Okay, das war jetzt, das war der PTP-Fall. Das heißt, genau, also und die Idee ist, wir haben zwei Stücke Software auf Host A und Host B. Und die schicken erstmal ein, also eine Seite davon. Also sie kommunizieren erstmal aus, wer denn jetzt der Master sein darf. So. Und der eine Host schickt dann ein Paket ab, wo noch gar nicht mal so die Zeit drin steht.
Genau.
Und direkt im Also Software schickt ein Paket ab. Dann muss man speziellen Support in der Hardware haben, um festzustellen, wann es wirklich abgeschickt wurde, damit es halt auch präzise bis auf was für eine Größenordnung wird.
Also die Zeitstempel, Granularität ist Nanosekunden und die meisten Hardwaren können halt so einstellige Nanosekunden genau messen, also meistens so irgendwie kurz was unter den 10 Nanosekunden genau.
Hui.
Genau. Das ist halt der Grund, warum man dann auch PTP macht. So mit NTP kriegt man halt so Millisekundengenauigkeit.
Ich glaube, NTP machen wir gleich nochmal, weil das ist eigentlich der einfachere Fall, oder?
Ja, also es ist insofern... Halt,
ich will PTP fertig machen. Okay, wir haben ein Stück Software. Es sendet ein Paket aus, wo nicht drin steht, wie spät es ist, sondern, also vielleicht, wahrscheinlich steht es doch drin.
Nee, es steht tatsächlich nicht drin. Es gibt noch ganz viele schöne Sonderfälle, die lassen wir gerade mal weg. Wir gucken uns mal nur den einen Fall an, der für TSN relevant ist.
Schön. Okay, ja genau. Er schickt einen Zeitstempel ab, fragt dann die Hardware, wann das denn jetzt genau rausgegangen ist. Und scheinbar auch wirklich genau, nanosekundenmäßig. Und schickt dann ein Paket hinterher und sagt, ihr habt da eben gerade was abgeschickt und das ging raus um 5.30 Uhr und 27 Nanosekunden.
Genau, also das ist halt so präzise, dass sogar im Standard definiert ist, genau bei welchem Bit das auf die Leitung gilt, der Zeitstempel gezogen werden soll.
Genau. Ja, das klingt sogar wichtig, ja.
Es gibt noch eine Erweiterung da dran, die wird im CERN verwendet, um so Dinge zu synchronisieren, die brauchen das noch präziser. Die machen dann noch ganz viel Spezialfood drauf und machen dann aus den Bit-Clocks nochmal eine Rekonstruktion und kriegen damit noch genauere Clocks hin.
Hübsch. Okay, und dann haben wir auf dem, das Paket läuft dann raus und es läuft halt erstmal über ein Kabel.
Genau.
Wenn wir über Nanosekunden reden, eine Nanosekunde sind irgendwie so, in Luft sind es 30 Zentimeter oder so, Ausbreitungsgeschwindigkeit. Ne? Ja, ja, ich sehe ein Nicken von jemandem, der Sachen auch auswendig weiß. Okay, das heißt, das Paket läuft da jetzt raus und dann kommt es beim anderen Host an und der hat auch Hardware, die das genau timestampen kann. Mhm. Und dann kriegt die Software das Paket und guckt den Zeitstempel an und sagt, schön, weiß ich jetzt, wie spät es war, als er es abgeschickt hat, aber noch nicht, wie spät es jetzt bei mir ist, weil man halt noch die Signallaufzeit dazwischen hat.
Genau.
Und deswegen muss man das jetzt halt bidirektional machen, dass man noch eine Antwort schickt und wahrscheinlich dasselbe Spiel nochmal.
Genau, macht, also das ist genau dasselbe Spiel nochmal in die andere Richtung.
Ja.
Und dadurch, dass ich halt weiß, ich habe das so und so spät wieder die Antwort, also die Gegenrichtung geschickt, nachdem ich den ersten Punkt gekriegt habe, also nachdem ich das erste Mal empfangen habe, ja, das Sync, dadurch kann ich halt die Gesamtlaufzeit dann quasi wieder auf der anderen Seite messen und kann dann daraus quasi diese Time in Flight von dem Paket, also wie lange das wirklich auf dem Kupfer unterwegs war, halt ausmessen. Und das Fiese bei PTP tatsächlich ist, es gibt da halt tausend und eine Spielart von, auch wie das halt mit den Komponenten im Netzwerk irgendwie gespielt wird. Also wenn ich einen Switch dazwischen habe, ob der Switch, da haben wir ja schon gesagt, ne, so ein Paket kann da halt in der Queue drin liegen, ob der Switch halt sagt, ja, ist mir halt egal. So, ich gebe das halt einfach weiter und interessiere mich nicht groß dafür. Das ist so die unpräziseste Art, das zu messen. Die ist für TSN viel zu schlecht, deswegen machen wir das da nicht. Es gibt so eine etwas bessere Art, wo der Switch halt sagen kann, ja, ich messe halt selber zum Beispiel, wie lange das in meiner Queue drin gelegen hat und korrigiere das. Nennt man dann die Transparent Clock. Das ist auch noch nicht geil genug, sondern wir messen dann halt zum Beispiel von dem Partner 1 zum Switch. Und der Switch selber misst dann halt weiter zum Link-Partner 2 und betreibt halt selber auch lokal nochmal eine Uhr. Nennt sich dann Boundary Clock. Das ist halt so die Spielart, die wir für TSN haben. Das gibt halt die präziseste Möglichkeit oder die präziseste Messung, weil ich halt wirklich immer von Schritt zu Schritt Dinge weiter messe und halt wirklich ganz, ganz präzise nur die Zeiten messe, die oder die Delays messe, die auch wirklich die Nachrichten auf dem Kupfer unterwegs sind oder auf dem Glas oder was auch immer mein Medium ist.
Okay, also wir hatten eben den Fall, wir haben zwei Rechner gehabt und die waren einfach mit direkten Kabel verbunden.
Genau.
Also und wir nehmen an, dass die Laufzeit in beide Richtungen gleich schnell ist.
Genau, das ist tatsächlich auch eine Einschränkung, die ist gar nicht so unwichtig, weil wir haben jetzt für TSN gucken wir uns eigentlich immer nur lokale Netzwerke an, weil das alles Protokolle auf OSI Layer 2 sind, also alles, was so Ethernet ist, typischerweise.
Aber nicht IP.
Genau, IP ist Layer 3, das sitzt da oben drauf. Dafür interessiert sich TSN eigentlich ziemlich wenig. Da guckt man sich dann eher Datnet an, wenn man deterministische Dinge tun will. Das ist aber eher noch so ein bisschen in der Mache und da passieren dann so Routing-Entscheidungen, dass halt ein Paket in die eine Richtung theoretisch halt anders geroutet werden kann als in die Rückrichtung. Für Ethernet ist das halt eher so ein Problem, naja, vielleicht funktioniert halt, vielleicht habe ich halt irgendwie einen Schaden auf irgendwie so einem, auf einem Link, ja, dass halt irgendwie die Dämpfung in die eine Richtung anders ist oder dass ich halt irgendwie einen ADAM-Paar in eine Richtung nicht betreiben kann und der Link halt asymmetrisch wird. Das passiert echt selten. Muss man dann aber halt auch rausfinden, dass das der Fall ist. Da kann man dann halt auch irgendwie wieder so Messungen quasi wieder einfach in die Gegenrichtung machen und halt gucken, ob da das Gleiche rauskommt. Dann, wenn da ungefähr das Gleiche rauskommt, kann man ganz gut davon ausgehen, dass der Link symmetrisch ist. Oder für so Funkstrecken oder so passiert das halt auch manchmal ganz gerne. Das ist aber so Wireless TSN, das ist so ganz schlimmer Spezialfall. Das glaube ich, da reicht uns die Zeit halt auch nicht, dass wir da über alle Details reden. Machen wir nochmal eine Folge irgendwann dazu.
Ja. Okay, also wir hatten jetzt den Fall, zwei Rechner kommunizieren direkt, aber das ist halt im Ethernet-Kontext. Also das ist ja
genau. Doof.
Also das ist ja, was sollst du, das ist kein Netzwerk. Ja.
Ohne das Knoten ist schon, ist es. Das ist schon Netzwerk.
Ja, also es muss ja schon ein Vernetzungspunkt, also
Naja, ich kann ja so einen Switch da reinhängen, ne?
Dann, richtig.
Dann da habe ich so einen Knoten.
Genau, an dem Punkt, da wollte ich hin, dass wir halt nicht nur zwei Hosts direkt verbinden, sondern halt einen Switch dazwischen haben, der halt Entscheidungen machen muss. Wie.
Genau.
Also er muss das Paket schon mal mindestens so lange aufhalten, bis er weiß, wo es hingehen soll. Außer er kann es broadcasten.
Ja, also so ein Switch ist ja eigentlich ein relativ dummes Device. Der hat so eine Tabelle in sich, der nennt sich TCAM. Und der lernt halt so ein bisschen, ja, wenn der halt sagt, ich habe auf diesem Port schon mal ein Paket von der Source-Adresse bladiblub bekommen und irgendjemand sagt später, ja, ich möchte ein Paket nach bladiblub schicken, dann weiß der ja, auf welchem Loch schon mal was quasi, also auf welchem Stecker was von bladiblub mal reingekommen ist und sagt, dann wird es schon passen, wenn ich das da wieder rausschicke, was an bladiblub gehen soll. Und das macht er, und wenn der halt bladiblub noch nie gesehen hat, dann wirft er es halt einfach auf allen Löchern wieder raus.
Ja, aber er muss halt schon das Paket mindestens so lange aufhalten, bis er halt weiß, was die Zieladresse ist.
Ja, also die Adressen, die stehen ja quasi ganz vorne im Paket drin. Und es gibt dann halt irgendwie so zwei Technologien. Es gibt halt Store und Forward. Das ist halt tatsächlich, ich nehme einmal das komplette Paket entgegen und dann gucke ich da rein und treffe dann meine Entscheidung, was ich mache. Und es gibt halt auch Cut-Through-Switching. Der guckt dann wirklich quasi, während das Paket reinkommt und während dann noch Bytes irgendwie hinterherkommen, guckt er halt schon mal und sagt, ja, das muss dort übrigens wieder raus. Das ist aber eher auch wieder so ein bisschen Spezialfu. Also die allermeisten Switche machen eben so Store and Forward. Also das, ich nehme erstmal das komplette Paket in meine Input-Queue und dann kann ich halt Entscheidungen treffen, weil ich muss ja gleichzeitig auch zum Beispiel gucken, ist auf diesem Egress-Port, wie man das nennt, im
Ausgang.
Genau, Ausgang. wie der Standard es halt nennt, ist da gerade schon irgendwie, ist der gerade im Betrieb. Ja, und da muss ich das halt quasi so lange irgendwie für mich behalten, bis halt der Ausgang wieder frei ist. Und dann kann ich das da halt draufwerfen und dann geht es halt erst wieder raus.
Ja, das heißt, wenn wir so ein Netzwerk haben mit mehreren, mit einem oder mehreren Switches, dann passiert es halt, dass das Paket aufgehalten wird für eine quasi zufällige Zeit.
Genau.
Und wenn wir dann so eine Synchronisation machen wollen, dann können wir halt nicht mehr die Laufzeit so schön deterministisch rausrechnen, weil es halt auf Hin- und Rückrichtung unterschiedlich ist.
Genau. Also das ist tatsächlich auch was ziemlich viel passiert. Also meistens betreibt man links in die eine Richtung mit sehr viel mehr Traffic als in die andere Richtung.
Genau, und deswegen will man Option A, dass der Switch halt ins Paket irgendwo reinschreibt, wie lange es jetzt aufgehalten wurde.
Das ist halt die mittelgute Lösung. Die reicht auch für viele Anwendungen aus. Das ist halt insofern praktisch, weil das können manche Switch-Hardware, also diese ASICs, die da drin sind, diese speziellen Silizium-Bröckel, die können das halt noch in Hardware machen. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie ein Stück Software auf meinem Switch dafür betreiben. Oder nur ganz wenig Software auf meinem Switch dafür betreiben. Für TSN reicht das halt nicht, weil da wollen wir noch präziser messen.
Kommen wir gleich zu.
Und genau, da habe ich dann halt wirklich Boundary Clocks.
Boundary Clock ist dann der Fall, dass eigentlich alle, also du hast immer nur Verbindungen zwischen zwei Geräten.
Genau, jetzt jeder misst zu seinem Nachbarn.
Das ist ein Gerät oder ein Switch oder ein Switch oder ein Switch oder ein Switch oder ein Gerät. Den Fall hatten wir schon. Die machen dann PTP quasi miteinander.
Genau, also jeder spricht wirklich mit seinem direkten Nachbarn immer nur. Was so diese ganzen Zeitstempelmessungen und diese Time-in-Flight-Messungen betrifft und diese Synchronisation. Dieser Teil mit, wer hat denn die beste Clock, der geht natürlich über das ganze Netzwerk. Und das ist auch der Punkt, wo halt die Implementierung komplexer wird. Weshalb halt das nicht alle Hardware kann, das können nicht unbedingt alle Switche, die man draußen kauft. Also selbst dieses, ich korrigiere die Zeit, die das Ding in meiner Queue gelegen ist, können die meisten Switche, die man so im Baumarkt kauft, nicht. Und das ist halt auch der Punkt, oder einer der Punkte, warum halt irgendwie viele Switche halt auch zum Beispiel kein TSN supporten. Da muss man halt wirklich ganz genau die Geräte kaufen, die halt das auch können.
Das heißt, es gibt durchaus den Fall, dass ich halt ein funktionierendes PTP- und TSN-Netzwerk habe und dann gehen mir die Ports aus, weiß ja, wie es ist. Und dann nehme ich den halt raus und dann stecke ich meinen normalen Gigabit-Switch dazwischen und dann spricht es einfach weiter?
Nee. Also das ist auch in den TSN-Standards halt definiert. Ich muss diese spezielle Spielart von PTP, nennt sich dann GPTP oder Generalized Precision Time Protocol, sprechen. Und da ist halt im Standard zum Beispiel drin, ich muss Boundary Clocks haben zueinander. Ich muss das Ganze auf Ethernet machen, also auf Layer 2. Und ich muss genau diesen Betriebsmodus, den wir besprochen haben, diesen Two-Step-Sync mit, ich sag Hallo Ping und ich sag, der Ping war übrigens um so und so viel Uhr machen. Gibt noch einen anderen Spielmodus, aber den ignorieren wir, weil der ist eh so ein bisschen kaputt.
Das bedeutet, auf der Hardware, die die meisten Leute haben, wird kein PTP, also PTP vielleicht hat es so einen
Modus? Es gibt Modi, so der übliche oder der meistens läuft, wenn ich so einen PTP-Stack erstmal in Betrieb nehme, ohne irgendwie groß an der Config zu schrauben. Also auch so ein Linux-PTP macht das. Das ist halt End-to-End, also quasi der Switch dazwischen, da drin, der hat halt gar nichts zu sagen, sondern der leitet einfach nur stumpf Pakete weiter und die sind halt dann mal ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer. Und meistens Layer 3, also auf IP-Ebene. Und das ist halt immer noch gut genug für viele Anwendungen. Aber nicht gut genug für uns.
Für mich vielleicht, also vielleicht schon. Also für mich reicht sogar NTP. Also NTP macht man ja tatsächlich sogar übers Internet. Wo du dann halt genau diese Probleme hast, wie... wie wir es eben angesprochen hatten, du hast Leitungen, die definitiv nicht symmetrisch sind in dem, wie schnell wie schnell die Übertragung läuft.
Also vor allem so wie in Deutschland Internet gebaut wird, das ist bis auf ganz, ganz wenige Fälle, wo man irgendwo Glas liegt oder so, ist das halt wirklich stark asymmetrisch leider. Das heißt, ich habe halt relativ viel Downlink.
Letzte Meile quasi DSL.
Genau, weil das ist halt irgendwie, ja, jeder will halt irgendwie Videos von YouTube laden, aber will halt vielleicht nicht unbedingt auf YouTube pushen, außer natürlich, man macht so einen Kernel-Podcast oder so. Wir müssen mal über Live-Folgen nachdenken. und deswegen hat man dann halt so diesen Kompromiss gemacht, dass man sagt, naja, wir machen mal ein bisschen schneller den Downlink und machen den Uplink ein bisschen langsamer. Und da habe ich halt diese ganzen Einschränkungen und damit muss man halt leben, wenn man übers Internet will. Ne? Also das ist halt der Preis dafür. Dafür kann ich aber halt auch zum Beispiel mich halt einmal quer durch Deutschland verbinden und kann halt eine Zeit aus Braunschweig kriegen, die halt immer noch auf, ja, keine Ahnung, Hundertstel oder Zehntel Sekunde oder so genau ist. Das reicht aber halt nicht mehr, um irgendwie zwei Audioknoten aufeinander aufzusynchronisieren. Wenn ich das übers Netzwerk machen will, dann leite ich mir halt in der Regel an beiden Enden die Zeit zum Beispiel aus einem GPS-Empfänger ab und schicke einfach nur die Daten ohne die Zeitsynchronisation übers Netzwerk und sag halt, ich muss da halt die Daten dann ein bisschen puffern und dann passt das schon irgendwie.
Ich glaube, das bringt uns jetzt mal ein bisschen zur Anwendung von, wir haben es ja, weil man immer irgendwie an Form von Anwendungen redet, schon angemerkt, aber ja, Audio, Video auch? Ja, Audio, oder?
Video auch. Also tatsächlich macht das eigentlich keinen großen Unterschied, ob ich Audio oder Video schicke. Die Daten sind halt, wenn ich dann die Daten schicke, tatsächlich ein bisschen anders verkapselt. Also die haben halt ein bisschen einen anderen Header, ein bisschen anderes Format, aber das ist für den PTP-Teil tatsächlich völlig egal. Die nehmen genau das gleiche PTP her. Und es hängt halt an jedem Paket, wo ich halt irgendwie Frames im Falle von Video oder Samples für Audios schicke, hängt halt ein Zeitstempel dran. Und damit ich halt quasi mehrere Quellen zum Beispiel aufeinander aufsynchronisieren kann oder so, müssen die halt auch alle irgendwie dasselbe Gefühl von Zeit haben. Und deswegen ist halt ganz, ganz wichtig, dass die synchronisiert laufen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mikrofone habe, die tatsächlich selber... Also zwei Mikrofone, hier, guck mal. Die würden das jetzt direkt digital. Ich habe für die Audio-Zuhörer, ich habe auf unsere Mikrofone gezeigt. Wir haben hier so welche vorm Gesicht. Und die würden das jetzt direkt digitalisieren und per Ethernet rausschicken an ein gemeinsames Mischpult.
Genau.
Und dann möchte man ja eigentlich ein Sample vom einen Mikrofon, ein Sample vom anderen Mikrofon zusammen addieren, durch zwei teilen, genau, was auch immer. Und das natürlich immer fortlaufend. Und wenn die jetzt ein unterschiedliches Verständnis von Frequenz, ist ja eigentlich in dem Fall,
genau
der Fall, haben, dann würde man halt von einem Mikrofon zum Beispiel immer mehr Samples anstauen.
Genau, also das wäre halt so eine der Auswirkungen. Du sammelst halt immer mehr Samples an, aber gleichzeitig halt auch dadurch, dass dieses Mikrofon schneller samplet als das andere. Wenn du das dann wieder runter, also zum einen funktioniert halt einfach diese Signalverarbeitung so einfach nicht, wenn die Samples in unterschiedlichen Geschwindigkeiten kommen. Kann da auch wieder so Spezialtricks treiben wie Sampleratenkonvertierung und so. Damit kann man das dann wieder ausbügeln. Aber das kommt halt immer mit einer Verschlechterung in der Signalqualität daher. Deswegen will man halt, dass einfach die ganzen Clocks überall gleich laufen. Und dann hat man dieses Problem einfach auch nicht mehr. Und dann kann man halt sagen, naja, irgendwie einer muss halt der Chef sein. Und das ist halt auch wieder Bestandteil von diesem Best-Master-Clock-Algorithmus, über den wir schon geredet haben, dass ich halt auch noch so Felder setzen kann wie, naja, so ein Mikrofon ist halt irgendwie auf der Bühne und vielleicht stolpert mal jemand übers Kabel. Und dann wäre halt echt blöd, wenn das gerade der Clockmaster für alle anderen ist und die dann halt erstmal sagen, wer macht denn jetzt hier eigentlich Clock seit neuestem?
Ja.
Deswegen kann ich halt zum Beispiel sagen, naja, das Mischpult, das ist halt irgendwie zentral in diesem ganzen System. Naja, dann soll das halt zum Beispiel die Clock machen, weil wenn das weg ist, ja, dann ist die Veranstaltung eh zu Ende. So, deswegen kann ich halt auch guten Gewissens sagen, naja, ich drehe halt die Priorität von meinem Mischpult zum Beispiel ein bisschen höher oder von meinem Core-Switch, der halt irgendwie in meinem Backbone sitzt. Und das kann ich halt auch als Systemdesign-Parameter dann mit in mein Netzwerk-Setup einkippen.
Gut, das heißt, wir haben so diesen Audio-Video-Anwendungsfall und dann etwas, was eigentlich komplett anders klingt, nämlich das Industrie-
Genau.
Anlagenzeug.
Genau. Also das Ganze fing halt auch an, die Standards, also das Set an Standards hieß auch mal AVB, Audio-Video-Bridging. Das war so das allererste, jetzt gar nicht mal so sehr für Bühne im allerersten Schluss, sondern eigentlich für so Consumer-Bereich eigentlich. Also für, ich möchte irgendwie meinen Fernseher irgendwie per Ethernet an zwei Boxen anschließen und die sollen halt auch irgendwie das Audio vernünftig synchronisiert ausgeben. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, naja, das ist halt irgendwie ein Problem, das haben halt ganz, ganz viele in der Industrie zum Beispiel. Also wenn ich halt eine Maschine durch die Gegend fahre und ich muss halt zum Beispiel Bewegungen koordinieren zwischen einem Roboterarm und einem Förderband zum Beispiel, dann müssen halt der Motor, der das Förderband antreibt, oder der Motorumrichter vielmehr, und der Motorumrichter, der halt dafür sorgt, dass sich mein Roboterarm bewegt, die müssen halt auch irgendwie dasselbe Gefühl davon haben, wie die Zeit vergeht, wenn die halt zu einer bestimmten Uhrzeit auf eine bestimmte Position gefahren sein sollen. Und der klassische Weg, wie man das gelöst hat, sind sogenannte Feldbusse. Da gibt's halt einen riesen Zoo an verschiedensten Dingen. Ganz, ganz klassisch wäre zum Beispiel so Can Open. Da gehen aber halt nicht so super viele Daten drüber. Und hat mal eben irgendwie angefangen, das nochmal über so Layer 1 Netzwerk zu kapseln, mit nur so ganz viel super Spezialfu, nennt sich dann zum Beispiel EtherCAT.
Das macht so, ist das mit den wilden Sachen, dass du zwei Ports hast und es wird ein Ring gebildet und die Pakete werden während des Durchfließens bearbeitet.
Genau, also so ein, auch da gibt's halt so einen Master-Punkt, Knotenpunkt, der halt zum Beispiel die Steuerwerte vorgibt, schickt die raus und während die durch den einen Port in so einem Slave durchgehen und auf den anderen Port des Slaves wieder rausgehen und dann ins nächste Gerät quasi in so eine Linienverdrahtung reinfließen, während das Paket da relativ latenzarm durchgeht, nimmt er sich quasi genau die Bits, die für ihn gedacht sind, raus und schreibt auch gleichzeitig zum Beispiel in die Prozessdaten wieder die Antwort, wo er gerade ist, zum Beispiel rein. Das ist ganz, ganz wild und braucht halt auch wieder ganz spezielle Hardware, aber es verwendet halt zumindest schon mal physikalisch Netz, also Ethernet. Es ist aber halt kein richtiges Netzwerk. Also ich kann da nicht einfach einen Switch reinstecken und zum Beispiel nebendran YouTube fahren oder so.
Das ist natürlich nicht gut.
Das ist halt ganz, ganz schlimm, wenn ich so eine lange Nachtschicht habe oder so. Ja, da will ich ja irgendwie mich beschäftigen können. Und hier Kernel-Podcast gucken
richtig,
können
zum Beispiel. Richtig, ja. Also, das ist, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das auf einer Industriemaschine guckt.
Genau, also das geht halt mit diesem ganzen alten Zeug nicht.
Ja.
Und das ist halt mit Audio im Prinzip genauso. Da gibt es halt auch irgendwie ganz spezielle Formate, die laufen mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wie jetzt irgendwie so CobraNet oder RedNet oder so. Die liefen halt auch schon über so Cut-Kabel, haben aber kein wirkliches Ethernet oder kein Layer 1 Space T, glaube ich, drunter gemacht, zumindest zum Teil nicht. Und ich habe halt auch da wieder nicht die Möglichkeit, zum Beispiel Steuersignale noch zu verschicken. Ja, vielleicht will ich ja irgendwie mit so einem Audioverstärker dort dann reden können und dem zum Beispiel sagen, mach mal ein bisschen lauter oder so.
Sondern es geht nur Audio
drüber. Genau, es geht halt wirklich nur dieses Audiosignal darüber. Und da bin ich halt einfach sehr limitiert, was ich mit dem Ganzen tun kann. Nämlich halt wirklich nur das Audio.
Ja.
Und diese Anforderungen, die halt, wie gesagt, jetzt über Audio-Video-Bridging halt ursprünglich in dem Standard war, nämlich ich muss halt sicherstellen, dass meine Pakete sehr, sehr schnell, also mit sehr, sehr geringer Latenz bei meinem Empfänger sind. Und auch mit einer definierten Maximallatenz, also deterministisch innerhalb einer bestimmten Zeit, da hat man halt festgestellt, naja, das ist halt genau das, was ich halt in so einer Industrieanlage zum Beispiel auch brauche. Ja, warum nehmen wir dann nicht einfach die gleiche Technik dafür auch? Und dann hat man halt irgendwie das Ganze umbenannt in Time-Sensitive Networking oder TSN. Technisch gesehen ist das halt erstmal das Gleiche und dann hat man noch mal zu dem halben Meter Standards, hat man noch mal ungefähr 2 bis 3 Regalmeter Standards dazugeschrieben, um für bestimmte Anwendungsfälle das Netzwerk ein bisschen effizienter nutzen zu können, weil man halt gesagt hat, naja, ich habe da halt irgendwie so einen Gigabit-Link und mit TSN habe ich halt bestimmte Einschränkungen da drauf, wann ich, also zu welchen Zeiten, auch deswegen ist es wichtig, dass alle da die gleiche Zeit gleich haben.
Zu kommen,
ja. Genau, ich halt so Pakete schicke. Und dann darf ich halt eine Zeit lang nichts mehr schicken, um sicherzustellen, dass halt auch wirklich innerhalb des größeren Gesamtzeitfensters halt auch diese Pakete wirklich beim Ziel sind. Und da muss ich halt sicherstellen, dass da nicht jemand anders halt in den Switch ein Paket einkippt und da irgendwie das Zeitfenster blockiert. Und das ist halt blöd, weil in der Zeit liegt halt mein Kabel rum wie 100 Meter Feldweg und ich kann das nicht nutzen. Und deswegen hat man für TSN halt noch die Standards erweitert und hat da halt noch andere Betriebsmodi sozusagen mit reingenommen, die halt diese Leitungskapazität noch ein bisschen effizienter ausnutzen.
Okay, wir hatten Audio, Video, wir hatten Industrieanlagen. Immer wenn irgendwas ist, ist auch Automotive dabei, oder?
Natürlich.
Also Autos.
Ja, also das ist natürlich auch ein großer Anwendungsfall. Ne? In so einem Auto liegen halt irgendwie ganz viele, auch im Prinzip Feldbusse drin. Ganz klassisch halt irgendwie ganz viel Canon-Bus vor allem. Und die haben sich halt auch gesagt, so ja, ich muss da irgendwie immer mehr Daten natürlich bewegen für irgendwie intelligentes, automatisiertes Fahren. Für ich baue irgendwie tonnenweise Sensoren in so ein Auto ein. Die wollen alle irgendwie an die ganzen Steuergeräte vernetzt werden. Da wäre es doch total schick, wenn wir halt das relativ billige Ethernet verwenden können, das halt überall verwendet wird, wo die Stacks überall verfügbar sind. Aber auch da muss ich halt deterministisch die Daten innerhalb einer bestimmten Zeit liefern. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Steuersignal vom Drehgeber, vom Lenkrad irgendwie halt an den Servomotor weiterleiten muss, das wäre halt richtig blöd, wenn das verzögert da ankommt. Das will ich halt wirklich sicherstellen. Ne? Oder das Signal, das den Airbag auslöst, das soll halt auch wirklich dann auslösen, wenn ich auf den Baum gefahren bin und halt nicht irgendwie eine halbe Minute später.
Durch das Firmware-Update, was gerade über das Netzwerk
nachgezogen wird. Genau, warum auch immer, ja. Es soll ja passieren, dass sowas da mal irgendwie, dass Dinge nicht immer so funktionieren wie geplant. Und dann will ich das halt technisch sicherstellen, dass das halt wirklich immer passiert. Und dasselbe gilt natürlich für irgendwie ganz viele andere Dinge auch.
Also Flugzeuge.
Flugzeuge, genau. Also wo ich halt dann auch sicherstellen will, dass meine Avionik, wenn die vernetzt ist, halt auch wirklich immer sauber deterministisch diese Dinge tut. Ja, oder wenn ich sage, keine Ahnung, ich habe so eine Power-Substation und ich will da halt irgendwie für so Mittelspannung, Hochspannung will ich halt irgendwie Schalter umlegen, dann will ich halt wirklich sicherstellen, dass diese Schaltvorgänge halt irgendwie zeitlich richtig gut sauber koordiniert sind und dass dann nicht halt aus Versehen irgendwie so eine paar hundert Kilovolt Leitung halt aus Versehen mal gegen Erde kurz schließt oder so. Das wäre ungeschickt.
Wenn die Phase ungefähr passt zusammen, dann kann man auch Sachen
zusammenschließen. Ja,
genau. Das ruckelt sich hin.
Genau. In Summe gleicht sich das aus.
Okay, ja, wir hatten Use Cases. Wir haben ganz viel über PTP gesprochen.
Mhm.
Und jetzt sollten wir wahrscheinlich den Bogen zu TSN spannen. Also, wir haben jetzt zum Beispiel zwei Mikrofone, ja.
Mhm.
Und die produzieren Daten mit einer gemeinsamen Clock und das kommt dann bei Lautsprechern an und eigentlich sind wir doch glücklich. Was könnte noch passieren?
Genau, da sind wir halt wieder bei diesem YouTube-Beispiel. Das muss jetzt natürlich nicht YouTube sein, sondern es kann irgendwie jedes andere Netzwerk-Datenpaket sein. So ein Netzwerk, quasi wenn ich so einen Baumarkt-Switch aus der Verpackung nehme, der halt erstmal wirklich nur dieser vorhin beschriebene ganz dumme Switch ist mit, ja, ich gucke so ein Paket an, weiß ich, wo das hin muss, ja, dann werfe ich das da hin. Wenn nicht, dann werfe ich es überall hin. Das ist halt eine relativ, ja, das ist eine relativ kommunistische Veranstaltung, ne? Alle Teilnehmer sind erstmal gleich und jeder kriegt auch so ungefähr das, naja, gut, da hängt der Vergleich jetzt, ja. Also jeder kann sich halt das nehmen, was er gerade glaubt, dass gut ist, wenn er sich das nimmt. Nicht wirklich jeder kriegt das Gleiche, sondern jeder kriegt halt so, was er halt haben möchte.
Wie doll er sich durchruckelt.
Genau. Also wer halt am lautesten schreit oder wer halt am meisten sich nimmt, der kriegt halt auch am meisten und die Ressource, nämlich halt die Zeit auf dem Kupfer, ist halt begrenzt. So, und wenn jetzt halt gerade irgendwie ich keine Notion habe, von welches Paket ist wichtig und welches muss jetzt wirklich schnell durch mein Netzwerk durch, dann passieren halt blöde Dinge. Also so richtig blöde Dinge. Und das hat man sehr, sehr früh erkannt. Deswegen haben halt irgendwie schon ziemlich früh in den Standards, ich habe jetzt die RFCs leider nicht im Kopf und von wann die sind, aber da gibt es dann halt irgendwie
Niemand Bits. Würde es prüfen.
Da gibt's
außer halt, Leute, die es in die Kommentare schreiben.
Genau, schreibt es uns in die Kommentare. da gibt es halt irgendwie ganz tolle RFCs, in denen man dann halt irgendwie schon zu Zeiten, als das auch irgendwie alles noch ARPANET war und so, dann halt irgendwie das Bit setzen konnte für, hallo, ich bin übrigens vom Militär, deswegen ist meine Nachricht total wichtig. und ich möchte die total schnell oder total zuverlässig zugestellt haben. Gewinnen tut natürlich der sagt total schnell und total zuverlässig. Und wenn der Switch halt schlau ist, dann wird er sich das angucken und wird halt so ein Paket vorziehen. Ne? Also wenn jetzt auf drei Switch-Ports Pakete für Port 4 reinkommen, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Welches schicke ich jetzt als erstes? Und dann werde ich natürlich idealerweise, wenn ich schlau bin, das Wichtigste zuerst schicken. Und das ist halt so, wie klassische Quality of Service funktioniert. Ich habe halt nicht genug Medium, um alles gleichzeitig zu schicken, also muss ich eine Priorisierung machen. Und das Problem ist halt, da garantiert dir aber halt niemand was. Also das ist halt so ein, wenn alle lieb sind und wenn alle sich an die Regeln halten und wenn nicht alle schreien, hallo, ich bin total wichtig, dann kann das funktionieren. So, also es gibt genug Beispiele, wo es das tut, aber ich muss mein Netzwerk sehr, sehr vorsichtig designen.
Das also halt, jetzt zum Beispiel der Fall, wir haben halt diese latenzkritische Audioübertragung, genau. Die kriegt halt höhere Priorität.
Das ist halt tatsächlich das Allerwichtigste, was ich da normalerweise rein konfiguriere an solchen Stellen, sind halt so PTP-Sync-Nachrichten, gerade wenn halt so die Switche nicht Punkt zu Punkt sprechen, sondern halt Nachrichten weiterleiten, vielleicht die Felder korrigieren, also so Transparent Clock-mäßig und es gibt halt Audio-Netzwerke, so AES-67 oder so, wo das halt genauso ist. Und das nächstwichtigste ist dann halt das Audiosignal. Und dann kommt halt irgendwie das ganze Management-Zeug, wo ich halt dann reinschreibe, ich möchte irgendwie die Stagebox verbinden mit dem Mischpult. Und dann müssen die sich halt aushandeln, was ist die Adresse und hallo, ich schick dir mal. Und kannst du auch wirklich dieses Format empfangen? Jojo, schick mal. Und erst dann fange ich halt an, Daten zu streamen. Das ist halt nicht so super wichtig. Da möchte ich halt eher die vorhandenen Daten, die schon gestreamt werden, priorisieren. Und das ist halt wirklich ein Problem. Ich habe quasi, bevor ich Entwickler geworden bin, habe ich da schon ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet und ich habe halt mein Geld damit verdient, Switche zu konfigurieren und da halt reinzuschreiben, ja, wenn du dieses Paket mit genau diesem Header siehst, dann bearbeite das vor dem anderen. Und das ist echt total einfach, das falsch zu konfigurieren. Und wir hatten ein paar sehr, sehr große Veranstaltungen, wo Sachen manchmal noch nicht so super gut konfiguriert waren. Und dann kam bei mir halt so ein Anruf und dann hieß es so, kannst du mal vorbeigucken? Und dann habe ich halt eine Rechnung dafür geschrieben, dass ich vorbeigeguckt habe und in irgendeiner ranzigen Switch-Oberfläche halt Dinge konfiguriert habe. Das ist für mich jetzt total schön gewesen, weil ich habe da gut verdient, wenn du halt als einer von ganz wenigen weiß, was du tust. Aber das ist halt kein guter Zustand für, ich nehme jetzt ein Gerät aus der Verpackung und hoffe, dass es funktioniert. Und gerade jetzt, wenn du mal von Audio absiehst und halt in diese Industrieanwendungen guckst oder Avionik oder was weiß ich was, da willst du halt nicht drauf angewiesen sein, dass hoffentlich irgendjemand die Switche da drin mal richtig konfiguriert hat. Hoffnung ist halt ein schwieriges ingenieurswissenschaftliches Konzept. Und ja, was kannst du machen? Und da hat halt schon AVB halt, also der TSN-Vorläuferstandard, ein Konzept eingeführt, dass ich halt sagen kann, ich möchte mir Bandbreite reservieren.
Also Problem ist jetzt eigentlich gewesen, dass halt Prioritäten konfigurieren nicht unbedingt einfach ist.
Genau.
Wie ist das in so einem Switch? Der hat dann halt, du kannst, das Paket kann dann verschiedene Wege gehen, so den langsamen Pfad, den schnellen Pfad und den ultraschnellen Pfad und das ist dann so alle Optionen, oder?
Du hast halt einen ganz großen Zoo. Also zum einen hast du mehrere Standards, nach denen du das konfigurieren kannst. Es gibt halt Priority Code Points in so VLAN-Headern zum Beispiel. Du musst aber keine VLAN-Header haben. Es gibt halt DSCP-Felder. Und im Prinzip, es gibt halt, wie ganz oft in der Technik, wenn ich was dringend brauche, gibt es halt verschiedene Standards, die das implementieren. Und was machst du jetzt, wenn du ein Paket kriegst, das halt nach dem einen Standard total wichtig und nach dem anderen total unwichtig priorisiert ist? Dann sitzt halt so ein Switch da und muss dann halt entscheiden anhand seiner Konfiguration, was mache ich jetzt damit? Und ja, vielleicht kann auch der Switch nur eine von beiden Varianten. Und es ist jetzt auch nicht wirklich so, dass es den Fast Path in einem Switch gibt oder so, der halt irgendwie Dinge schnell umlegt. Das ist wirklich eine, oder der vielleicht sogar ein Paket abbrechen würde, wenn ein Wichtigeres kommt. Also ich glaube, es gab einen Hersteller, der das mal implementiert hat. Aus gutem Grund gibt's das halt
das
nicht.
Das wird so bestimmt gut funktioniert haben, also mit allen Gegenständen, oder?
Genau, also man hat so eine Spezialvariante davon ist halt in so einer TSN-Erweiterung drin, aber das ist halt nicht das, was man technisch machen möchte eigentlich. Und nee, also das ist halt tatsächlich so ein, ich kann auswählen zwischen mehreren Paketen, die ich jetzt auf so einem Port rauswerfen müsste, also die auf so einem Ausgang rausgehen und dann kann ich halt entscheiden und eine bessere oder eine schlechtere Entscheidung treffen. Und das kann halt sein, dass das einfach nicht ausreicht. Und ich kann halt trotzdem so ein System overloaden, wenn halt zum Beispiel alle sagen, ich bin wichtig. Kennt man ja auch so aus dem echten Leben, ne? Wenn alle halt irgendwie zu einem kommen und sagen, bitte mein Anliegen zuerst bearbeiten, ja, dann muss man halt auch irgendwie entscheiden. Und im Zweifel zieht man halt Stäbchen oder wirft eine Münze. Und das macht halt so ein Stückchen Silizium auch so. Oder vielleicht nimmt er halt einfach immer das aus der ersten Queue zuerst, weil ja, ist ja die erste Queue. So, das ist halt nicht zufriedenstellend. Und vor allem das Schlimme ist halt auch wieder, es ist nicht deterministisch, weil das verhält sich halt anders, wenn mehrere Pakete auf mehreren Queues anstehen. Also wenn ich jetzt auf allen Löchern irgendwie da Daten in den Switch einkippe, verhält sich das halt anders, als wenn ich nur auf einem Loch was einkippe. Und das ist halt auch sowas, was man in der Praxis sieht. Wenn man so ein Setup hat mit diesen alten Systemen, das kann halt total super funktionieren, während man sein Equipment aufbaut und während man so ein Netzwerk-Setup irgendwie sich überlegt und das halt trocken übt in der Halle, wo man halt sein Setup mal vor der Show testet. Und während der Show kommt halt jemand auf die Idee und Menschen sind halt, ja, lustige Tiere, so, ne? So ein Mensch ist halt total gut drauf konditioniert. Oh, guck mal, da ist ein Ethernet-Port, da kommt ganz bestimmt Internet raus. Also zumindest Menschen, die nach 1980 geboren sind oder so. Ja, und dann steckt er halt da seinen Laptop an und will halt irgendwie, weiß nicht, 20 Folgen Kernel-Podcast gerade runterladen oder so.
Wenn wir so viele nur hätten.
Das kommt ganz bestimmt. Wir haben doch Technik jetzt. Da können wir doch Folgen produzieren. Und genau, also das, ja, da können halt blöde Dinge passieren. Und das ist halt alles nicht deterministisch, weil es halt von den äußeren Umständen abhängt. Und da hat man sich halt überlegt, was kann ich da tun?
Ne? Ich habe so ein bisschen in einer Vorlesung mal davon gehört, wie das dann in der Avionik, Flugzeugwesen passiert. Da ist zum Beispiel auch gar nicht so gut, wenn man halt das zulassen möchte und dann nicht Determinismus drin hat. So, wir gehen davon aus, dass es meistens funktioniert. Das ist ein schlechtes Argument.
Ja, das ist auch vor so Zulassungsbehörden immer kein so...
Ja.
Also da hat man echt einen schlechten Standpunkt für Diskussionen.
Ja. Gut, was hat man sich denn überlegt?
Genau, man hat sich halt überlegt, naja, das Problem ist halt eigentlich, dass ich auf Netzwerk halt ganz viel Ressource overcommitte. Ja, also ich kann halt viel mehr Ressource anfragen, als da ist. Und das ist halt genau das Problem, das passiert, wenn ich halt sage, naja, ich habe halt irgendwie in so einem Switch 4 Ports, die, also klar natürlich auch rausgehen, aber in denen zu Daten reinfallen kann und das halt mit einer Line Rate von, sagen wir mal, einem Gigabit.
Jeweils.
Genau, jeweils. Und die sollen alle auf einem Port zum Beispiel wieder rauskommen, der aber nur ein Gigabit raus zu kann. So, das heißt, ich stopfe 4-mal mehr Daten rein, als da rauskommen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. So. Nee. Und das geht auch auf Dauer nicht gut. Und dann werden zum Beispiel auch Daten weggeworfen. Und das ist halt wirklich der Worst Case, der passieren kann. Ja, wenn ich Pakete gedroppt habe dann am Schluss.
Und für so eine Audioübertragung zum Beispiel. Sehr ärgerlich.
Für alles, was ich halt deterministisch mache. Ja. Wenn ich halt davon lebe, dass meine Pakete wirklich ankommen. Und das ist halt genau der Punkt, den ich unbedingt vermeiden möchte. Und den kann ich vermeiden, indem ich halt mir angucke, wo sind meine Datenpfade durch das Netzwerk. Also ne, man guckt sich so einen Flow an von einem Sender bis zu einem Empfänger. Ein AVB-Sprech war das dann halt, weil Audio im Kopf, ne, der Talker und der Listener. So heißt es halt auch heute noch in den Standards. Und ich kann halt entlang des Datenpfads für jedes Segment dieses Datenpfads, also für, ne, das ist so ein gerichteter azyklischer Graph. Hoffentlich ist er azyklisch.
Ja, es ist wirklich sehr gut, dass du die Worte jetzt benutzt, weil wir wollen ja auch...
Genau, wir wollen ja auch den Mann von der Straße abholen. das war natürlich jetzt nur für die Mathematiker-Kollegen, damit die auch...
endlich einsteigen
können. Genau, damit wir sagen können, Kernel-Podcast jetzt mit mehr Graphentheorie.
Ja.
Also tatsächlich, ich habe halt so einen Pfad, der halt von einem Sender zu einem Empfänger geht. Und an jeder Stelle in diesem Pfad kann ich halt maximal so viel Bandbreite vergeben, wie dieser Pfad halt hergibt.
Ja.
Und das ist erstmal ein Constraint, der total sinnvoll ist. Und was man halt gesagt hat, naja, jeder, der an diesem Pfad sitzt, muss darüber Buchhaltung machen und Buch führen. Wie viel Bandbreite habe ich denn schon vergeben? Und wenn ich einen Datenfluss anmelden möchte auf diesem Pfad, dann frage ich halt entlang dieses Pfades, hallo, guten Tag, ich bin... Ja, jetzt hier der Johannes und ich möchte mit dem Leonard reden. Und wer ist denn alles entlang des Pfades? Das ist halt so Teil 1 der Aufgabe. Das weiß so ein Switch ja sowieso, an welchem Port er das Paket wieder rausgeben würde. Und der fragt dann halt oder sagt dann halt auch so, hallo, also bis zu mir würde das passen. Sag mal, Nachbar, würde es bis zu dir passen? Und das geht halt so lang, bis das beim Empfänger ankommt.
Also ich möchte so und so oft so und so viele Daten
genau.
Übertragen.
Genau. Also ich möchte so und so viele Pakete mit der und der Rate schicken. Wird ein bisschen anders angegeben. Das ist halt super speziell formatiert. Das ist jetzt fürs Verständnis aber auch nicht so wichtig, wie das formatiert ist. Und dann kann ich halt sagen, ja, entweder ich habe halt noch Platz, dann frage ich halt die nächste Station weiter und die wird dann wieder weiterfragen. Und das geht halt, bis es zum Empfänger gelaufen ist. Und wenn ich quasi entlang der ganzen Strecke alle gesagt haben, so Daumen hoch, dann geht eine Antwort runter, wieder zurück mit, jo, das passt. Alle haben gesagt, vom Sender bis zum Empfänger grünes Licht. Und dann kriege ich für diesen Datenfluss diese Bandbreite reserviert. Nennt sich Stream Reservation. Mhm. Das ist so der klassische Weg, wie das funktioniert. Mittlerweile TSN gibt noch also drei andere Varianten, aber das ist so der klassische Weg, wie ich sicherstelle, dass diese Bandbreite, die ich haben möchte für diesen Datenfluss, dass die auch wirklich da ist.
Also die Idee ist, ich baue einmal ein Netz wirklich zusammen, physikalisch. Mhm. Das ist jetzt nicht nur so eine Simulation. Mhm. Oder halt einmal durchgerechnet im Sinne von, ja, das passt dann so. Mhm. Sondern ich baue halt wirklich ein Netz auf. Einmal alle Partner kommunizieren das miteinander aus. Und dann habe ich eine Entscheidung, entweder ja, das passt, oder nein. Und das ist halt auch wirklich ein deterministisches Ding.
Genau. Und wenn halt so ein Link voll wird, hat man halt definiert, naja, ich lasse noch für so Best-Effort-Traffic noch so ein bisschen Luft oben drüber. Also ich möchte halt nicht, dass mein Echtzeit-Traffic das komplette Netz zustopft und dann nichts mehr geht, sondern der Rest soll noch, es soll noch so ein bisschen was überbleiben. Ich möchte auch nicht ans Limit gehen, weil auch zum Beispiel die Kommunikation mit, sag mal, hättet ihr noch Platz, auch das braucht ja ein bisschen Bandbreite. Ja. Deswegen möchte ich das Netz nicht ans Limit fahren. Über diesen Rest, das ist ein, so der Standard schlägt vor, man soll so 30% Luft lassen. Das ist kein ganz fixer Wert, aber die meisten nehmen einfach auch diese 30% aus dem Standard. Das ist halt, ja, da kann ich halt Management-Dinge noch drin machen oder vielleicht dann das YouTube-Video laufen lassen. Läuft dann halt langsamer oder halt nicht in so toller Qualität. Aber ich krieg halt noch ein bisschen was. Ich kann noch ein bisschen was damit machen. Aber ich krieg halt auch meine Echtzeitdaten halt garantiert durch, weil ich habe halt garantiert diese Bandbreite für den Echtzeitdatenstrom entlang des Pfades halt garantiert angemeldet.
Okay, also es gibt dann diese reservierten Streams und die sind garantiert und es wird halt, es wird auch enforced, also dass halt dafür gesorgt wird, dass die nicht ihre reservierte Bandbreite überschreiten.
Genau, also der Teil wird enforced, du darfst dann halt auch auf dem Stream nicht mehr schicken, du wirst halt auch abgewürgt, wenn du mehr schicken würdest. Das wird halt mit so Credit Shapern in der Regel, also Credit-Based Shaper, das ist so die Technik dahinter, wird sichergestellt, dass ich halt dann auch nicht mehr schicken kann, als ich angemeldet habe. Umgekehrt ist halt so Bandbreite, die ich jetzt nicht benutze, weil aus Gründen, die habe ich halt angemeldet und nutze die nicht, die wird trotzdem den anderen zur Verfügung, also die wird dem Best Effort dann zur Verfügung gestellt. Das ist aber auch eher so ein theoretisches Problem, weil gerade für so Audio oder Video, ich schicke ja regelmäßig Pakete, deswegen kommt das halt in der Praxis dann nicht vor, dass ich dann auf einmal sage, so, ach nö, ich schicke jetzt mal irgendwie zwischendurch mal nix. Mhm. Ja, also selbst wenn irgendwie Stille ist, werden halt null Pakete geschickt, damit die Gegenstelle halt immer noch was hat, was sie in ihren Digital-Analog-Konverter schieben kann. Deswegen, das macht halt, also das ist halt eher so ein theoretisches Ding, dass du halt theoretisch deine reservierte Bandbreite nicht nutzen musst. Aber ja, also macht natürlich auch Sinn, wenn ich halt keine Daten mehr schicken will, dass ich dann halt diesen Stream auch wieder auflöse, weil dann kann ich halt sonst, also ne, sonst kann ich halt keinen anderen Stream entlang dieser Strecke anmieten sozusagen. Mhm. Und das macht halt Sinn, das dann wieder freizugeben. Es gibt dann noch so ein paar Mechanismen mit, ja, ich muss dann immer wieder mal so ein Keep-Alive schicken, dass halt nicht irgendwie zwei Geräte sterben oder vergessen, irgendwie sich wieder abzumelden und dann ist halt mein Link zu. Da gibt's halt so irgendwie ein paar Mechanismen, die dafür sorgen, dass das dann so ein bisschen auch wieder hinter mir aufgeräumt wird. Das ist nicht super effizient, aber es funktioniert ganz gut.
Gut. Dann haben wir jetzt, wir haben PDP verstanden. Also, das denke ich doch.
Ja.
Wir haben den wichtigsten Teil von TSN verstanden.
Genau, also wir haben uns quasi den Teil angeguckt bis zu dem Punkt, wo das Ding dann von AVW nach TSN umbenannt wurde.
Ja.
Es sind halt noch super viele Erweiterungen dazugekommen. Zum Beispiel ist halt dieses, ja, ich melde diesen Stream an, dynamisch, ist total super, wenn ich so ein Audionetz auf einer Bühne aufbaue und zum Beispiel sage, ich möchte Punkt Mikrofon mit Punkt Mischpult verbinden und Punkt Mischpult mit dem mit dem Verstärker zum Beispiel.
Was in dem Sinne halt dynamisch ist.
Also, genau.
es ändert sich so
genau.
Im Stundenraster, wenn man halt Sachen
umstellt. Ja, oder ich möchte halt vielleicht ein neues Mikrofon einfach in meine Sagebox einstecken können und dann sagen so, ach guck mal, da ist ein neues Mikrofon, ja, das möchte ich auch haben. Das Gute halt ist, daran ist halt, wenn ich mal den Stream reserviert habe, dann habe ich ihn halt auch und dann habe ich den immer.
Ah, es hört nicht das ganze Netzwerk auf zu funktionieren, nee, also weil ich dynamisch was ändere.
Genau, also ich kann es, also es ist halt auch so, wenn keine Bandbreite mehr da ist, dann kann ich den Stream nicht mehr aufbauen. Dann wird das auch abgelehnt und kriege ich halt eine Fehlermeldung. Und dann heißt es halt so, deine Bandbreite ist voll, aber es bricht mir halt zum Beispiel das bestehende System nicht zusammen deswegen. Ne? Das ist halt quasi das, was neu ist. Bei den alten Systemen, ja, da wird dann halt irgendwas flaky und fällt halt hinten irgendwas um. Ja. Und das funktioniert halt für so relativ dynamische Sachen oder wo ich ganz oft unterschiedliche Netzwerktopologien habe. Also wenn ich halt sage, keine Ahnung, ich fahre mit meiner Band auf Tour und je nachdem, was halt die Halle ist oder so, habe ich halt zum Beispiel mehr oder weniger Monitorboxen auf der Bühne stehen oder habe mal ein bisschen mehr Lautsprecher irgendwo gehängt. Dann brauche ich halt mal ein bisschen mehr Datenströme irgendwo. Für solche Anwendungen funktioniert das total super. Wofür das halt nicht so super funktioniert, ist, wenn ich eine Industrieanlage auslegen muss, die halt in der Regel total statisch ist. Mhm. Ja, da baue ich halt nicht einfach mal irgendwie in so einen Roboter jetzt einfach mal 3 neue Motoren ein, sondern das wird halt einmal durchgerechnet vorher.
Oder ein Flugzeug.
Oder ein Flugzeug, ja. Also ich habe nicht auf einmal 2 neue Tragflächen noch irgendwo rangeschraubt. So,
ne? Nicht während des Fluges.
Ja, auch außerhalb des Fluges glaube ich in der Regel nicht. Also das ist alles irgendwie auch so die Zahl der Klappen und Aktoren und Sensoren und so. Das ist halt irgendwie eine total statische Geschichte.
Mit der du halt dann in dem Fall deine Zulassung halt machst.
Genau. Und das möchte ich halt vorher einmal alles durchrechnen können und dann möchte ich halt einmal eine Konfigurationsdatei gegen das Netzwerk werfen und dann sollte es sich bitte halt schnell genau so konfigurieren, wie ich das haben möchte. Da gibt's halt Erweiterungen, dass ich das dann halt irgendwie so mit YangNetConf und so machen kann, für die das mal nachgoogeln wollen, oder die es schon wissen, schreibt es uns in die Kommentare. wir haben sicher ein paar Kollegen, die das schon machen. Und das sind halt so Sachen, ja, da hat man das halt erweitert. Und dann gibt's halt diese Erweiterung mit, ja, für spezielle Anwendungsfälle kann ich halt, wenn ich bestimmte Annahmen garantieren kann, kann ich das Netz effizienter nutzen. Das hängt damit zusammen, wie oft Pakete geschickt werden, wie ich so Shaper konfigurieren kann, also diese Dinger, die dafür sorgen, dass ich meine Bandbreite nicht überschreite, die ich reserviert habe. Da gibt's halt nicht nur diese Credit Shaper, sondern noch einen ganzen Sack andere. Und wenn ich die verwende, die funktionieren dann halt nur für spezielle Anwendungsfälle und für spezielle Lastfälle im Netzwerk. Dafür aber halt vielleicht ein bisschen können sie die Bandbreite effizienter nutzen. Und da hat man halt sich dann nochmal irgendwie ganz viel Diskussion geleistet. Das ist halt auch Teil von diesen Standardisierungsprozessen. Das ist halt so ein bisschen wie so eine Klassensprecherwahl, wo halt jeder seine Meinung sagen darf. Und solange er die irgendwie sinnvoll begründen kann, oder auch manchmal nicht so sinnvoll, aber also solange er sie begründen kann, wird das dann halt auch mit in den Standard geschrieben. Und da hat man sich halt diese ganzen anderen Anwendungsfälle mit angeschaut und hat die dann halt auch noch mit darum designt, dass die halt dann für spezielle Physical Layer Geschichten, also zum Beispiel für so Zweidraht Ethernet oder so, für so ein Auto, dass die halt dann da auch alle funktionieren und hat sich da halt so die ganzen Spezialfälle drauf noch angeguckt. Aber im Grunde für die meisten Sachen und auch für die meisten Sachen, die wir jetzt halt bei Pengotronics bei unseren Kundenprojekten sehen, reicht halt eigentlich dieser Teil, der damals schon mit AVB standardisiert war. Und das ist quasi das, was wir so bisher uns da halt jetzt angeschaut haben. Da ist nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen und das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, halt PTP. Diese Zeitsynchronisation, jetzt im Fall von TSN GPTP, ist halt die Grundlage für ganz, ganz viele Dinge, weil auch diese Messung, wie viel Daten schicke ich denn, da wird halt auch über so ein Zeitintervall integriert, wie viele Bits habe ich denn so auf die Leitung geworfen. Auch das muss halt irgendwie immer schön synchron an allen Stellen gleich sein. Und halt für viele Anwendungen brauche ich das sowieso, dass die Uhren gleich laufen überall. Also auch wenn ich Messdaten aufnehme oder so, möchte ich die halt auch alle auf eine gleiche Zeitbasis irgendwie haben. Und dann habe ich halt diesen Teil mit dem Quality of Service. Also mit diesem, ich kann in dem Fall halt in der Extremform Bandbreiten reservieren und habe die dann auch garantiert. Und dann gibt's halt obendrauf jetzt noch für ja speziell Audio und Video noch so ein paar Zusatzstandards, die sich dann noch so um Verbindungsmanagement kümmern. Das ist dann wieder ein bisschen abhängig davon, was ich mache. Wenn ich Maschinensteuerung mache, dann nehme ich halt zum Beispiel eher so ein OPC-UA, PubSub, TSN, over TSN-Gedöns oder mittlerweile ist es halt auch so ein Ding geworden, dass ich halt einfach diese ganzen Feldbusse, über die wir vorhin geredet haben, die kapsel ich halt einfach in Layer 2 Ethernet und schick die über TSN irgendwo hin.
TSN-CAN.
Okay. Da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, CAN Open over TSN. Aber es gibt zum Beispiel so EtherCAT over TSN oder es gibt Profibus over TSN, Profinet over TSN. Ich bin mir auch ziemlich sicher, Serkos over TSN. Und also,
warum denn nicht?
Das ist halt genau der Punkt. So, warum denn nicht? Ich habe diese Technologie. Der Technologie selber ist das halt völlig wurscht, was ich an Payload reinlege. Und ich werde halt immer diese Eigenschaften haben. Mein Paket ist halt für Class A Traffic innerhalb meiner paar Mikrosekunden, die da halt im Standard definiert sind. Für Class B ist es halt ein bisschen mehr, über bis zu 7 Hops. Also ein Hop ist quasi die Strecke von einem Switch bis zum nächsten Switch oder von einem Endpunkt zum Switch. Kann ich halt quasi über eine bestimmte Menge Switches, die dazwischen liegen, halt garantieren, dass die spätestens nach so und so viel Zeit am anderen Ende rauskommen. Und für alle Anwendungen, für die das wichtig ist, kann ich halt die Anwendungsdaten nehmen und da reinstopfen. Und was ich dann da am Ende gegenwerf, das ist halt, ja, wie gesagt, anwendungsabhängig. Ja, wenn ich halt eine Industrieanlage steuern will, dann will ich halt keine Audiodaten vielleicht schicken. Aber für ein Konzert will ich halt vielleicht keine Industriesteuerdaten übertragen. Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne?
Man könnte. Es ist Ethernet.
Es ist Ethernet.
Es geht alles.
Und ich habe halt die schönen Eigenschaften von Ethernet, dass ich halt zum Beispiel meinen 30% Best Effort, die ich halt noch zusätzlich habe, kann ich halt auch alles andere reinwerfen, was so über Ethernet laufen kann. Lichtsteuerdaten oder, die will ich wahrscheinlich auch irgendwie eher in einen anderen Echtzeitdatenstrom reinhängen, aber ja, keine Ahnung. Andere Dinge.
Wie diesen Podcast, den wir jetzt... Glaube ich mal.
Ich glaube, den würde ich ja auch in die priorisierten Daten
nehmen. Ja, richtig. Alles höchste Priorität.
Man muss Prioritäten setzen, ganz klar.
Ja, den ich, glaube ich, abschließen würde, oder?
Ja, ich glaube, wir haben alles über die Grundlagen erzählt. Ja.
Es war ein spaßiges Thema. Ich habe es mir nicht so spannend... Also doch.
Natürlich
habe ich mir Zeit... Was könnte aufregender sein als Zeitsynchronisation und... Pakete aufs Netzwerk bringen. Nicht viel. Ich fand's sehr spannend.
Ja, freut mich.
Ja. Was machen wir als nächstes?
Ich fände es zum Beispiel nochmal total spannend. Es gibt gerade so Erweiterungen in den ganzen Wireless-Standards, wo wir gerade auch noch nach Kunden suchen, die uns zum Beispiel da irgendwie mal Geld einwerfen, dass wir halt den Linux-Kernel auch beibringen, dass du halt genau das auch über Wi-Fi machen kannst und da halt auch dann Bandbreiten reservierst auf einem Shared Medium und das ist halt nochmal so eine ganz eigene Baustelle, wie man das dann so hinkriegen kann.
Das ist aber grundsätzlich dynamisch, so ein kabelloses. Wir steigen vielleicht nächstes Mal daran ein.
Auch ein spannendes Thema. Ich glaube, wir haben Kollegen, die dir auch nochmal erklären oder die auch unseren Zuhörern und Zuschauern natürlich nochmal erklären können, wie auch überhaupt zu Wi-Fi funktioniert. Das wäre doch auch mal
das
ein total spannendes Thema.
Das wäre doch auch mal was. Es wird nicht langweilig werden. Aber mit dieser Folge ist es jetzt vorbei. Tschüss und bis zur nächsten.
Tschüss. Bis dann.